Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Heute wollen wir uns mit dem Thema Medikamentenabhängigkeit, Medikamentenmissbrauch und Sucht beschäftigen. Geschätzt sind in Deutschland bis zu 1,8 Millionen Menschen von Medikamenten abhängig. Welche Medikamente spielen eine Rolle? Sind es nur Opioide? In der Schmerzmedizin interessieren wir uns natürlich gerade im Hinblick auf das, was aus den USA gemeldet wird, für die Opioide und deren Missbrauchspotenzial. Aber so viel vorweg, sie stehen bei der Medikamentenabhängigkeit nicht an erster Stelle. Jetzt ungeachtet, was die Abhängigkeit verursacht, bedeuten die Folgen einer Medikamentenabhängigkeit sowohl für Betroffene als auch für deren soziales Umfeld sehr viel Leid. Auch das Gesundheitssystem wird mit dieser komplexen Problematik konfrontiert, also ein ganz wichtiges Thema, das viele Fragen aufwirft. Was bedeutet eigentlich Missbrauch? Was ist Abhängigkeit? Wann spricht man von Sucht? Welche Warnhinweise gibt es diesbezüglich? Und wenn man diese an sich selbst oder bei Freunden oder Verwandten erkennt, was muss man dann tun? Dies und vieles mehr beantworten wir heute im Podcast Medikamenten, Missbrauch, Abhängigkeit, Sucht. Was bedeutet das? Und ich freue mich für dieses Gespräch, unseren Experten Dr. Carsten Prau begrüßen zu dürfen. Er ist Facharzt für Anästhesiologie, er ist Schmerz- und Palliativmediziner und er ist Suchtmediziner. Er ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin und leitet das regionale Landeszentrum der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin in Niedersachsen in Osnabrück. Lieber Carsten, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir dieses Thema besprechen zu dürfen.
Ja, die Übergänge zwischen bestimmungsgemäßem Gebrauch von Medikamenten, unerwünschten Wirkungen im Verlauf, Missbrauch und Abhängigkeit sind ja oft fließend. Und den Betroffenen ist anfangs gar nicht bewusst oder sie wollen es vielleicht auch nicht wahrhaben, dass sie abhängig sind. Vielleicht klären wir erstmal die Begriffe. Was bedeutet Missbrauch? Was ist Abhängigkeit? Was ist Sucht?
Ja, also das ist natürlich, das fließt alles, hast du ja auch gesagt, ne? Weil dann Arzneimittelmissbrauch ist eben eine unsachgemäße Verwendung von Medikamenten. Das heißt also, wenn ich Medikament nutze, um in einen Zustand zu kommen, irgendwie oder aus einem Zustand rauskommen zu wollen und der vorher nicht mit einem Arzt besprochen wurde, ne? Und da sind natürlich Medikamente nicht nur durch die ärztliche Verordnung gesichert, sondern tatsächlich auch in Apotheken frei verfügbar. Und also eins zum Beispiel ist Ibuprofen. Ne? Das ist ein Medikament tatsächlich, was häufig eingenommen wird und vielleicht wird auch immer gar nicht so richtig nachgedacht, warum man das einnimmt.
Ja, und was ist jetzt dann Abhängigkeit?
Ja, also Abhängigkeit und Sucht ist natürlich eine andere Problematik. Also die während beim Missbrauch tatsächlich Medikamente nur sehr sporadisch und immer mal wieder fehlgebraucht werden, also nicht indikationsbezogen genommen werden, verlangt bei der Sucht tatsächlich der Körper eben nach der Substanz. Da gibt es dann psychische und physische Mechanismen im Körper, die ablaufen, die dann tatsächlich zur Substanzeinnahme führen. Und der Fortbestand, also immer wenn ich das dann nicht mehr steuern kann, das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass Medikamente mir oder Substanzen mir nicht gut tun, ich mache das trotzdem, dann muss man schon tatsächlich von einer Suchttendenz sprechen. Ist halt nicht steuerbar, ne?
Ja, du hast jetzt gesagt, auch Ibuprofen, welche Medikamente können denn Abhängigkeiten verursachen?
Und ganz viele tatsächlich. Also auch viele, die bei denen ich eigentlich gar nicht so richtig damit rechne. Das ist ein Beispiel sind zum Beispiel Triptane. Das sind ja Kopfschmerzmedikamente, die jetzt zum Teil auch frei in der Apotheke verfügbar sind. Und da kann es tatsächlich sein, dass irgendwie über so einen Mechanismus, also ich lerne es, Triptan tut mir gut bei Migräne und dann kommt es halt eben auch nicht nur bei der Migräne, sondern bei anderen Kopfschmerzformen auch zur Triptaneinnahme und das ist dann irgendwann unkontrolliert, da habe ich dann eine Abhängigkeit. Aber da ist klassisch sind natürlich Medikamente wie Benzodiazepine, also Beruhigungsmittel oder halt eben Opiate dazu nennen, aber auch andere Medikamente, Schmerzmedikamente. Ne? So, das ist schon bedeutsam.
Ja, ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, was viele sich gar nicht vorstellen können, sind Nasentropfen. Ne?
Ja, das ist ja klar. Und da kommt es halt eben, also das ist tatsächlich eben, da kommt es halt zu körperlichen Reaktionen, die dann eben auch letztlich durch die Nasentropfeneinnahme immer wieder zum Anschwellen der Nasenschleimhaut führen können. Und irgendwann nehme ich aufgrund der Nebenwirkung, also Anschwellen der Nasenschleimhäute, eben Nasentropfen, und dann ist die eigentliche sachgemäße Verwendung gar nicht mehr notwendig. Das heißt also, da muss natürlich immer darauf auch geachtet werden, dass das ein kurzfristiger Einsatz solcher Substanzen ist.
Naja, wir sind ja jetzt Schmerz- und Palliativmediziner beide und interessieren uns natürlich vor allen Dingen auch für die Opioide, gerade weil aus den USA ja da immer wieder Meldungen kommen, dass die Opioidkrise auch durch verordnete Opioide entstanden sind. Wir sind Gott sei Dank in Deutschland davon weit entfernt, aber es gibt trotzdem bei uns auch einen Opioidmissbrauch oder eine Abhängigkeit und Sucht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können denn Patienten selbst oder auch deren Angehörige, Freunde oder Ärzte erkennen, dass es vielleicht eine Abhängigkeit, vielleicht einen Missbrauch gibt? Was sind denn so, sage ich jetzt mal zuerst, spezifische Hinweise für einen Fehlgebrauch?
Ja, also unsachgemäße Einnahmen, ne? Also immer dieses, wenn der Patient zum Arzt kommt und auch nach Galeniken fragt, die schnell freisetzend sind, ne? Wo man dann immer wieder auch hoch repetieren muss, wo man immer wieder schneller einnehmen muss, wo wir Spitzenspiegel haben im Blut, die dann tatsächlich auch mit einer unmittelbaren Arzneimittelwirkung im Belohnungssystem zu tun haben. Ja, und die Familie, die akzeptieren das häufig sehr lange, ne? Das ist natürlich auch ein unangenehmes Thema, was man irgendwie sowohl in der Arztpraxis als auch im familiären Kontext natürlich anspricht. Also ich sag mal nur Rauchen, ne? Also das ist ja auch eine Art Sucht. Also wann spreche ich mal mit Angehörigen eben über zum Beispiel die Fehleinnahme an dieser Substanz Nikotin? Das sind unangenehme Themen und das ist in der Familie halt auch schwer zu besprechen. Aber das ist halt dann tatsächlich auch so eine Co-Abhängigkeit, ne? Man akzeptiert halt viel zu viel und spricht es zu spät an.
Und was sind denn jetzt so wirklich Hinweise, dass es sich schon um einen Missbrauch handelt?
Also in der Praxis tatsächlich gucken wir, also oder aus unserer Sicht in der Praxis ist es so, dass wir sehr genau hingucken, ob die Medikamentenabfragen, die Rezeptwiederholungen, ob die zeitgemäß sind, ob es tatsächlich so kalkuliert ist, dass es auch eine richtige Einnahmefrequenz am Tag ist, oder ob es tatsächlich zu einem höheren Verbrauch kommt in der Medikation. Und was wir natürlich auch sehr kritisch beäugen, ist, wenn es tatsächlich bei Akutmedikamenten, die manchmal notwendig sind, wenn es da zu einem höheren Verbrauch kommt, das sprechen wir dann tatsächlich an.
Jetzt gibt's ja noch das Nächste, die Sucht. Das ist ja dann eigentlich so das, was über allem dann nochmal steht.
Genau, das ist das, was wir in der Substitutionsmedizin machen, denn nicht? Das, und da sehen wir mittlerweile tatsächlich auch ein bisschen die Häufung von im Legalmarkt verfügbaren synthetischen Opiaten, also hier zum Beispiel des Fentanyls oder des Oxycodons, wie Menschen heute anders in eine Opiatsucht reinrutschen, nämlich durch den Fehlgebrauch eben von vielleicht auch nicht eigenen Opiaten, sondern die von Oma aus dem Schrank, die dann von Jugendlichen tatsächlich entretardiert werden. Da wird dann die Tablette aufgebrochen. Und die eigentlich retardierte Substanz, also die Retard ist ja dieses Freisetzen über einen längeren Zeitraum von gleichmäßigen Dosen, dann wird das entretardiert und die Jugendlichen konsumieren das dann halt eben über die Nase oder schlucken das, also, oder eben wird verdampft geraucht. Also gerade beim Fentanyl gibt es einen sehr, sehr hohen Missbrauch, und meine Klienten in der Suchtmedizin rauchen dann, das nennt sich Plastik oder Kleber, das sind die Fentanylpflaster, die dann irgendwie verdampft werden. Das ist schon hart. Also das ist dann auch Sucht, ne? Das, wo es dann eben auch dieses Präparat anders benutzt wird, als es eigentlich gedacht ist.
Und da gibt es ja natürlich auch noch andere Sachen. Ich glaube, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass wir für diese starken Medikamente ja BTM-Rezepte brauchen. Die müssen ja auch weggeschlossen sein, weil natürlich da auch Diebstahl, ne, immer eine Rolle spielt von den BTM-Rezepten.
Ja, also wenn man mit unseren Klienten in der Suchtmedizin spricht, dann ist es ganz spannend, dass man früher tatsächlich so wiedergebrauchte, benutzte Fentanylpflaster zum Beispiel auf dem Markt gefunden hat. Das ist heute gar nicht mehr nötig. Also am Bahnhof kann man anscheinend hier in Osnabrück ganz normal auf dem Schwarzmarkt eben Fentanylpflaster aus der Packung kaufen. So, und wenn man dann jetzt auch noch guckt, irgendwie für uns in der Schmerzmedizin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns spielt Fentanyl primär erstmal so gar keine große Rolle, also also in unserer klassischen Schmerzmedizin. Ist aber trotzdem das zweithäufigst, also neben den Substitutionsopiaten ist Fentanyl das zweithäufigst verordnete Opiat. Na, und das wirft schon Fragen auf, finde ich.
Ja. Ja, also spielt bei mir eigentlich auch ganz geringe Rolle, aber ich sehe es auch, vor allen Dingen finde ich immer in dem Pflegeheim wird da extrem viel immer noch damit gemacht mit den Pflastern. Ist halt wohl einfacher, also im ersten Hinblick würde ich mal sagen, einfacher. Ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel festgestellt hat oder wenn man gemerkt hat, okay, da könnte schon eine Abhängigkeit oder eine Sucht da sein, welche Maßnahmen sollten dann folgen?
Also primär muss man erstmal mit den Leuten reden, finde ich. Man muss sie aufmerksam machen auf ihr Problem. Aber häufig merkst du, so ein Arzneimittelmissbrauch oder so wird ja gar nicht bemerkt. Ne? Das ist ja, man steckt ja in seinem eigenen Wald und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und da muss man das ganz konkret tatsächlich mal ansprechen. Und das machen wir ja hier bei uns in der Sprechstunde, dass wir sagen, so, pass auf, wir haben hier einen nicht verabredeten Verbrauch an Medikamenten. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Und meinen Sie denn, dass wir vielleicht hier tatsächlich eben über die Einnahme sprechen müssen? Und wird das erreicht, also wenn Sie die Tablette einnehmen, wird das erreicht, was Sie sich so vorstellen? Also Aufklärung, Prävention, präventive Maßnahmen, ganz, ganz wichtig beim Missbrauch. Ja, und bei der Sucht muss man wirklich im Team dann auch mit dem Patienten auf Augenhöhe besprechen, wie man dann weiter fortgeht.
Wenn du jetzt so eine Sucht festgestellt hast, wie kann man denn so einen Entzug machen? Muss man das stationär machen? Kann man das ambulant machen? Wie sind die Voraussetzungen?
Kommt auf die Ausprägung des Fehlgebrauchs ein. Also ich denke, dass man, wenn man ein gutes soziales Netzwerk zu Hause hat, dann kann man vielleicht, wenn man die Angehörigen mit einbezieht, eben versuchen, eine Entwöhnung oder eine Reduktion des Substanzgebrauches dann im heimischen Umfeld zu machen. Ansonsten müssen wir wirklich über eine stationäre Einrichtung sprechen, weil da halt auch eben das Netzwerk größer ist. Wir wissen ja alle, wie schwierig das ist, psychologische Unterstützung eben für sowas zu bekommen im ambulanten Markt, und da stationär ist es tatsächlich verfügbar, das Netzwerk dann.
Jetzt gehen wir mal davon aus, das ist jetzt ein Schmerzpatient, das kann man dann vielleicht als Schmerzmediziner ja auch erstmal regeln. Aber jetzt gibt es ja die Suchtmediziner. Wann schalten wir denn Suchtmediziner ein?
Also die suchtmedizinische Grundversorgung, die wir ja machen, die wird eingeschaltet, wenn es eine Substanzsucht gibt, also zum Beispiel Heroinabhängigkeit über mehrere Wochen beziehungsweise Monate. Und dann schaltet man sie so früh wie möglich ein, weil wir verfügen in der Suchtmedizin tatsächlich auch über ein doch etwas besseres Netzwerk an psychosozialer Betreuung, an psychologischer Unterstützung. Wir haben tatsächlich auch Zeit, uns mit den Klienten dann tatsächlich zu unterhalten und sie aufzuklären. Also ich glaube, wenn Sie wirklich das Problem einer Opiatsucht haben, muss man sich tatsächlich sehr, sehr frühzeitig in sehr professionelle Hände geben.
Und was wird dann passieren? Also es gibt ja dann diese Suchtprogramme. Was bedeutet das für den Einzelnen, wenn er in so ein Suchtprogramm aufgenommen wird? Gibt es nur für illegale Drogen oder?
Nein, das ist ja die Substanzabhängigkeit. Es gibt ja verschiedene Suchtprogramme, ne? Also ich glaube, eine der häufigst missbrauchten Substanzen ist tatsächlich Alkohol. So, und es gibt natürlich stationäre Einrichtungen zum Alkoholentzug, und wenn die Patienten dann in ein Suchtprogramm kommen, werden sie halt nachbehandelt und werden tatsächlich auch miteinander begleitet. Und da findet von der Einzel- bis zur Gruppentherapie alles statt. Und die Gruppentherapie ist halt nochmal ganz, ganz wichtig, auch in diesem Kontext, dass die Patienten auch merken, dass sie mit ihren Problemen nicht ganz alleine sind, sondern dass das ein allgemeines Problem ist. Und in so Peer-Group sich auszutauschen, ist, finde ich, ganz wichtig. Und wenn die dann am besten noch begleitet sind durch eben speziell ausgebildete Suchtherapeuten und Begleiter.
Jetzt ist es ja, bei den Opioiden gibt es ja auch ein Suchtprogramm. Ne? Ihr macht das ja, ne?
Das Substitutionsprogramm, ja, ja. Genau. Das machen wir, ja. Ja.
Wie funktioniert sowas denn?
Also die Patienten, also von der Aufnahme, die Patienten melden sich bei uns, kommen dann entweder über hausärztliche oder fachärztliche Zuweisungen zu uns in die Praxis. Häufig kommen sie auch tatsächlich über eben unser niederschwelliges Drogenkontaktcafé. Das ist so ein Café-Shop, wo die auch intoxikiert kommen dürfen. Sie dürfen nur nicht konsumieren in dem Gebäude, aber sie nehmen dann eben über solche Systeme Kontakt zu uns in die Praxis auf und wir gucken uns dann in einem Aufnahmegespräch, das was ungefähr eine Stunde dauert, eben die Anamnese an. Warum ist Sucht entstanden? Welche Substanzen sind irgendwie hier kritisch? Dann erfolgt eine Blutabnahme, eine körperliche Untersuchung und dann kommen sie zu uns in die Substitution. Und hier wird mit einem Medikament, was auch an diesen Opiatrezeptoren wirkt, eben das körperliche Verlangen möglichst klein gehalten. So, also die Opiatrezeptoren werden besetzt. Und genau, und so funktioniert das. Und die Patienten werden dann begleitet, kommen jeden Tag zu uns und neben der Sicherung des Überlebens, was primär erstmal das Ziel ist, ist das Endziel sozusagen die Integration dann in ein soziales Umfeld oder auch optimalerweise ins Arbeitsleben.
Ja, das ist jetzt das Nächste. Patienten fühlen sich ja dann oft auch stigmatisiert oder trauen sich erstmal nicht. Und die Frage ist, gibt ja auch, sage ich mal, Leute, die in der Arbeit stehen und merken, okay, sie haben da ein Problem. Müssen sie das ihrem Arbeitgeber melden? Wird das gemeldet? Wer erfährt, dass ich in so einem Drogenprogramm bin? Was bedeutet das?
Also wir von uns aus melden erstmal gar nichts. Also das geht wie bei jedem ärztlichen Kontakt völlig anonym ab. Und ich glaube, das ist auch die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Also ich werde das jetzt auch nicht der Polizei melden oder so. Inwieweit das einem Arbeitgeber, also die Patienten müssen aufgeklärt werden, natürlich, dass die Einnahme gewisser Substanzen in gewissen Mengen natürlich nicht dazu, also dass sie dann nicht qualifiziert, dass sie zum Beispiel Fahrzeuge führen oder an großen Maschinen arbeiten, das ist völlig klar. Aber ich sag mal, das tun sie ja mit den illegalen Drogen, haben sie das ja auch gemacht, wenn sie noch in Arbeit stecken. Aber häufig ist das Klientel, was bei uns ankommt, tatsächlich aus der Arbeit auch schon rausgeflogen. So, das gibt dann ja natürlich, die Sucht macht ja eben auch so soziale Probleme wie soziale Interaktionen, die schwierig sind, Arbeit, also Unzuverlässigkeit, Unpünktlichkeit auf der Arbeit, die Arbeiten werden nicht vernünftig verrichtet. All diese Dinge führen ja häufig dazu, dass die Patienten tatsächlich gar nicht mehr in Arbeit stecken. Und auch familiäre Bindungen irgendwie ganz anders sind. Also auch, da gibt es auch Stress in der Familie.
Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz wichtig für die Patienten zu wissen, dass eben, wenn sie sich einem Suchtmediziner oder auch einem Schmerztherapeuten anvertrauen, dass sie da ein Problem haben, dass das nicht weitergegeben wird, ja, sondern dass es beim Patienten liegt, was weitergegeben wird.
Genau, also das Einzige, was wir machen müssen, ist, dass wir die Patienten natürlich beim Bundesarzneimittelinstitut, beim BfA melden. Da gibt es einen Meldebogen oder so, aber das ist völlig anonym. Und da werden auch keine Daten, also wird jetzt nicht Herr Schmidt geschrieben oder so, geboren am, sondern da, das ist so ein sechsstelliger Code aus verschiedenen Buchstaben und Geburtszahlen. Und das dient eigentlich nur dafür, dass wir, dass das BfArM uns aufmerksam machen kann, wenn der morgens um 8 zur Substitution zu uns kommt und um 12 woanders hingeht. Also dafür ist das, ne, dass irgendwie Doppelsubstitutionen nicht stattfinden. Aber gemeldet einem Arbeitgeber oder einer Führerscheinstelle oder das machen wir gar nicht. Das ist Sache des Patienten. Und darüber werden sie aufgeklärt.
Ja, und ich denke, es ist ja natürlich auch wichtig, das muss ja gemeldet werden, weil diese Substitutionsmedikamente, von denen du vorhin ja schon gesprochen hast, die dürfen ja nicht jede Arzt, das darf nicht jeder Arzt verordnen, sondern nur die Suchtmediziner. Und auch da ist es natürlich, müsst ihr ja einen Beleg haben, ne?
Genau, also da kann man nur Werbung machen für alle Ärzte, die sich mit diesem Thema beschäftigen wollen. Ich finde, der Suchtkurs, also die suchtmedizinische Fortbildung, ist total sinnvoll, um sich überhaupt mit diesem Thema mal zu beschäftigen. Also ich finde, jeder, der Opiate macht, sollte auch über Sucht aufgeklärt werden. oder der, nicht Opiate macht, aber der Opiate verordnet, sollte natürlich auch über die Identifikation von Suchtproblemen eben Bescheid wissen. Und so einen kleinen, so einen Grundkurs, das wäre natürlich super. Muss ja nicht alle in der Substitution münden. Aber das Problem in der Substitution ist, dass es immer weniger Ärzte gibt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Und damit sind immer mehr Leute eben nicht betreut. Und ich bin ganz gespannt, aber wir haben ja jetzt irgendwie die Zahlen aus den USA, da ist das ja mit den synthetischen Drogen, also nicht als Oxycontin, sondern tatsächlich Fentanyl eben schon ein Riesenproblem auch. Und das führt eben sowohl in den Staaten als auch hier in Deutschland, gibt es irgendwelche Mechanismen. Hier für Deutschland können wir ja noch gar nicht ganz genau sagen, warum, aber die Anzahl der Drogentoten steigt wieder. So, und deswegen finde ich, sich diesem Thema zu nähern, auch vielleicht nochmal zu gucken, wie sind denn die Bedingungen der Substitution, das wäre jetzt eine vernünftige Aufgabe, glaube ich, für viele Ärzte. Und da gibt es einen Riesenmangel, vor allem auf dem Land.
Ja, aber ich denke, das ganze Problem, überhaupt eine Sucht oder Missbrauch zu erkennen, ist ein Riesenthema in den Arztpraxen. Ich bin ja auch auf dem Land und wir haben ja auch ein Sterben bei den Hausarztpraxen. Die haben kaum noch wirklich Zeit für einen Patienten. Das ist, da muss vieles schnell gehen. Da machen die Praxen zu, dann übernehmen andere Hausarztpraxen die Patienten und auf einmal ist es einfach zu viel. Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Problem. Das ist das, was ich vorhin auch meinte. Das Gesundheitssystem wird damit auch konfrontiert und das ist nicht immer einfach.
Ja, oder auch die Führung durch die Apotheke, ne? Die Vorortapotheke, das werden immer weniger. Und in der Dorfapotheke weiß der Apotheker doch, wer welches Medikament nimmt. So. Und durch die Online-Apotheken haben wir das halt auch nicht mehr. Das ist natürlich alles toll, neue digitale Welt, ist alles wunderbar. Aber wir müssen aufpassen, dass wir tatsächlich irgendwie dieses Thema der Aufklärung, der Bewusstmachung auch für den Patienten, ne? Die rutschen da zum Teil auch rein, ohne dass sie es wollen. Also ich meine, wenn wir jetzt über Opiatsucht sprechen, gibt es ganz viele Bagaluten, die wir haben. Ne? Also da gibt es sicher Menschen, die tatsächlich das sind halt Typen so, ne? Die dann irgendwie in sowas reingerutschen. Aber niemand macht das irgendwie ab. Niemand macht das, begibt sich in so eine Geschichte absichtlich, sondern das sind tatsächlich nicht nur Schicksale, aber vielleicht auch Beziehungen, die eine gewisse Rolle spielen, Krisen, die eine gewisse Rolle spielen, die Menschen in sowas reinkommen lässt. Und da ist es tatsächlich so, dass wir uns um diese Leute tatsächlich auch ein bisschen kümmern müssen. Also das sind nicht nur alles Verbrecher, also das folgt dann, ne? So, und ich finde, eine Therapie auf Augenhöhe, aufklärend, wertschätzend, ist da genauso angezeigt. Und das in der Haushaltspraxis, klar, das ist, wenn das immer schneller geht und die Antennen nicht völlig offen sind und das Praxispersonal nicht gut geschult ist, dann gehen natürlich Rezepte einfach auch so über den Tresen. Und das muss man tatsächlich vielleicht ein bisschen verhindern. Auf beiden Seiten muss man es aufklären. Auf der ärztlichen Seite, aber auch auf der Patienten- oder Klientenseite.
Ja, ja. Da wird uns doch einiges, denke ich, beschäftigen in den nächsten Jahren. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Thema und ich finde es auch gut, dass wir das jetzt mal angesprochen haben. Und ich möchte es jetzt auch nochmal zusammenfassen. Also Missbrauch bedeutet die unsachgemäße Verwendung von Medikamenten und die Sucht ist einfach auch ein körperliches und ein psychisches Verlangen nach der Substanz, für die man abhängig ist. Und die Sucht ist auch nicht mehr steuerbar. Wir haben bei den Medikamenten sehr vieles, was eine Sucht verursachen kann. Da gehören nicht nur die Opioide dazu. An erster Stelle stehen sogar die Beruhigungsmittel, die sogenannten Benzodiazepine. Aber es gibt auch ganz andere Sachen wie Kopfschmerzmittel, die zur Abhängigkeit führen können. Oder auch Nasentropfen. Das darf man nicht vergessen. Wir haben uns jetzt ein bisschen mehr mit den Opioiden beschäftigt. Und da ist einfach nochmal wichtig, dass man ein bisschen Augenmerk darauf hat, ob da es zu einer unsachgemäßen Einnahme kommt, ob Patienten sehr viel häufiger nach Medikamenten fragen, also nach den Rezepten fragen, als eigentlich notwendig ist, ob sie viel mehr fragen nach sogenannten schnell wirkenden Opioiden und auch da immer nochmal gucken, wie ist denn der Verbrauch deswegen Das hatten wir ja schon mal gesagt, es ist wichtig, dass eigentlich immer ein Verordner das Ganze macht, damit das auch wirklich ganz gut kontrolliert werden kann. Wir haben jetzt natürlich unsere Opioide, die auch in der Sucht eine Rolle spielen, wie das Oxycodon und vor allen Dingen das Fentanyl. Und das Fentanyl als Pflaster natürlich nicht unbedingt als Suchtmittel ordnungsgemäß angewendet, aber die Pflaster, du hast gesagt, die werden jetzt auch verraucht. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, wie man auf so eine Idee auch kommen kann. Da steckt schon sehr viel mehr dahinter. Und so einen Entzug ambulant zu machen, geht nur, wenn man ein gutes soziales Netzwerk hat. Und da muss man auch langsam das Ganze entziehen. Aber wir haben ja auch Suchtmediziner, die sich um solche Patienten kümmern. Die werden dann in verschiedene Programme aufgenommen. Viele kennen ja das beim Alkohol. Da gibt es ja auch dann den Entzug und danach dann verschiedene Therapien, einschließlich der Gruppentherapie. Anonyme Alkoholiker sind ja allen bekannt. Und auch für die Opioide gibt es Substitutionsprogramme. Und da werden diese Patienten von den Hausärzten oder auch über die Drogenberatung beziehungsweise ein Drogenkontaktsystem zugewiesen zu den Suchtmedizinern. Und das finde ich sehr eine tolle Sache. Ihr habt eine Stunde Zeit für diese Patienten und könnt da wirklich erstmal das Ganze aufnehmen und mit den Patienten besprechen. Wichtig ist, dass von den Suchtmedizinern nichts an Polizei gemeldet wird oder auch an Arbeitgeber oder Ähnliches. Das ist natürlich Sache der Patienten. Ja, insgesamt wird uns das, wie gesagt, nochmal beschäftigen. Aber für heute würde ich mal sagen, war es das. Ja, lieber Carsten, ganz herzlichen Dank dafür.
Dankeschön. Und vielleicht so als Zusammenfassung, passen wir auf uns auf, also mit alle miteinander, ne, und sprechen Sie unangenehme Themen tatsächlich auch vorsichtig an. Ich glaube, das hilft auch.
Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man einfach so ein bisschen da ein offenes Auge und Ohr hat für Angehörige, für die Patienten. Ja, damit sind wir für heute am Ende. Das war der Podcast zum Thema Medikamenten, Missbrauch, Abhängigkeit, Sucht. Was bedeutet das? Und wir haben aber noch ganz, ganz viele weitere interessante Themen im Podcast Schmerzmedizin konkret. Die finden Sie alle in der Mediathek oder die werden noch in nächster Zeit auftauchen. Deswegen ganz wichtig, der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Hören Sie rein, sagen Sie es weiter. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Carsten, und bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.